Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Ein Impfstoff gegen das neue Coronavirus, das die Welt seit Monaten in Atem hält, der wäre Gold wert. Weshalb es derzeit rund 160 Forschungsprojekte gibt, um so einen Impfstoff gegen Covid-19 zu entwickeln. Rund 20 vielversprechende Kandidaten werden sogar bereits an Patienten erprobt. Und wir wollen gleich mal nachfragen, welche gute Chancen hat, das Rennen zu machen. Außerdem machen wir uns auf die Suche nach den Ursachen des mysteriösen Massensterbens von Elefanten in Botswana. Und wir berichten über die ökologischen Folgen der verheerenden Waldbrände in Australien, die vor einem halben Jahr weltweit Schlagzeilen gemacht haben. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Wenn Unternehmen, von denen vor ein paar Monaten noch kaum einer gehört hatte, plötzlich in aller Munde sind und Geldgeber mit mehrstelligen Millionenbeträgen bei denen einsteigen, dann deutet das darauf hin, dass da viele ein großes Geschäft wittern. Die deutschen Biotech-Firmen BioNTech aus Mainz und CureVac aus Tübingen fallen in diese Kategorie. Und was die Hoffnung der Investoren nährt, ist die Aussicht auf einen Impfstoff gegen das neue Coronavirus SARS-CoV-2. Aber wie gut stehen die Chancen, dass gerade diese beiden Firmen rasch Erfolg haben könnten? Und was ist mit dem guten Dutzend anderer Vakzinkandidaten für Covid-19, die ebenfalls schon klinisch erprobt werden? Der Wissenschaftsjournalist Michael Lange hat sich für uns mal ein Bild gemacht, wer da so alles am Start ist. Michael Lange, welche Impfstoffprojekte sind derzeit besonders erfolgversprechend?
Ja, ich denke, die beiden Impfstoffe, die jetzt schon in der Phase 3 dieser Impftest sind. Phase 3, das heißt, da wird wirklich die Wirksamkeit der Impfung, der Impfschutz erprobt. Bei mehr als 10.000 Probanden wird das gemacht. Und diese beiden Impfstoffe, der stammt einer von der Universität Oxford und der Firma AstraZeneca. Das ist ein Vektorvirus. Ein Vektorvirus ist ein ganz interessantes Konzept. Da wird ein ungefährliches Virus genommen und gentechnisch so verändert, dass sich auf seiner Hülle ein Spike-Protein von SARS-CoV-2, von dem Coronavirus, bildet. Das ist gewissermaßen der Stachel des Coronavirus und der sitzt jetzt auf einem ungefährlichen Überträgervirus und das soll das Immunsystem des Geimpften anstacheln, damit sein Antikörper gegen das Coronavirus gebildet wird und die sind bereits in Phase 3. Die andere Impfstudie, die auch bereits in Phase 3 ist, das ist ein klassischer Impfstoff, ein inaktiviertes Coronavirus. Man nennt das auch einen Totimpfstoff, weil er eben sich nicht mehr vermehren kann, ist aber vielfach erprobt. Das wird von der Firma Sinopharm, dem chinesischen Unternehmen, zurzeit gemacht. Und diese beiden, die sind jetzt wirklich schon in der dritten und entscheidenden Runde. Es gibt aber einige andere Firmen, die stehen in den Startlöchern. Da soll die Phase 3 in den nächsten Wochen beginnen. Und dazu gehören auch die sogenannten RNA-Impfstoffe. Das sind genbasierte Impfstoffe und die stammen unter anderem von BioNTech in Mainz und CureVac in Tübingen.
Ja, schauen wir da mal schnell genauer drauf. Wie ist denn das Potenzial dieser sogenannten RNA-Impfstoffe zu bewerten aus Ihrer Sicht?
Ja, das ist auf jeden Fall ein ganz innovatives Konzept für einen Impfstoff. Das Besondere daran, man braucht gar kein geschwächtes Virus, man braucht kein totes Virus, man braucht lediglich die genetische Information, in diesem Fall als mRNA. Das ist gewissermaßen die Bauanleitung für bestimmte Teile des Virus. Die Forscher wählen die aus und schicken diese Bauanleitung in den Körper des Geimpften und die Körperzellen des Geimpften, die sollen selbst das Protein, das Impfprotein produzieren. Das heißt, es wird gar nicht hergestellt im Labor oder in der Firma, sondern der Körper selbst soll das produzieren. Das klingt genial, aber man muss auch sagen, dieses Konzept war für verschiedene Therapien schon immer mal in der Diskussion und es hat da doch einige Rückschläge gegeben. Deshalb sind gerade Biologen da ein bisschen skeptisch. Die sagen, es ist so schwer, diese RNA da reinzubringen und dass die dann auch aktiv ist. Und ob jetzt wirklich die Lösung dafür gefunden ist, ist nicht ganz klar. Es gibt anscheinend Verbesserungen, die das jetzt möglich machen. Aber es sind nicht alle optimistisch. Die Entwickler selbst, die schon, die sagen, ja, wir werden das Ende des Jahres schon einen Impfstoff vorlegen. Das sagt zum Beispiel die Firma BioNTech. Das heißt, dann soll ein Impfstoff zur Zulassung bereit sein. Im Moment sind die allerdings erst in Phase 1, also im Anfangsstadium und haben da allerdings bereits gute Ergebnisse vorgelegt.
Und diese Zwischenergebnisse, die Sie gerade ansprachen, wie aussagekräftig sind die denn jetzt schon?
Ja, die sind ganz gut. Die haben die zumindest wirklich öffentlich gemacht. Das muss man der Firma wirklich zugutehalten. Das machen viele nicht. Und sie haben zeigen können, dass es nicht nur relativ wenig Nebenwirkungen gibt, sondern auch sogenannte neutralisierende Antikörper. Die sind gegen diese Spike-Proteine, gegen diese Stachel auf der Virusoberfläche gerichtet. Das heißt, es gab eine Immunreaktion bei den Geimpften und die war teilweise höher als bei Infizierten. Also das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Dennoch kann man daraus nicht sicher schließen, dass ein Immunschutz besteht. Denn es gibt viele andere Teile des Immunsystems, wie die T-Zellen. Das versteht man noch gar nicht so genau und das hat man nicht kontrolliert. Also da gibt es heute gerade eine Studie in Nature Medicine, die sagt, das ist nur ein kleiner Teil der Immunantwort, auf den wir da immer gucken. Die Immunantwort ist viel komplizierter. Also man kann es noch nicht genau sagen.
Aber mit dem im Hinterkopf kann man denn heute dann schon sagen, wie lange ein Impfstoff gegen Covid-19, wenn es ihn denn gäbe, dann tatsächlich Schutz bieten würde vor einer Infektion?
Nein, das kann man überhaupt nicht sagen. Diese neutralisierenden Antikörper, die hat man zwar untersucht, aber auch da hat man bei Infizierten festgestellt, dass die Zahl sehr schnell sinkt. Aber wie gesagt, es ist kein Einfluss auf den wirklichen Impfschutz. Es ist wirklich ein Marker, der auch in die Irre führen könnte. Und da muss man sehr vorsichtig sein. Ich glaube, das wird man erst in einigen Monaten sagen. Möglicherweise auch erst nachdem der Impfstoff zugelassen wurde. Dann sieht man, wie lange er hält, wie lange er wirkt. Dann wird man es genau wissen.
Ist also noch gar nicht so klar, wie lange die Immunisierung des Körpers dann halten wird. Aber genau. Wie läuft das denn ganz konkret ab, wenn solche Impfstoffe jetzt auf ihre Wirksamkeit getestet werden?
Das sind richtig große Studien und wichtig ist, dass da über 10.000 Probanden dabei sind und dass auch eine ungeimpfte Kontrollgruppe mitgenommen wird. Das heißt, man hat immer den Vergleich, die einen bekommen ein Placebo, die anderen den Impfstoff. Und um wirklich zu belegen, ob der Impfstoff wirkt, muss die eine Gruppe, die Geimpfte, wirklich sich extrem seltener infizieren als die ungeimpfte Gruppe. Und um das zu zeigen, braucht man aber auch hohe Infektionsraten. Man muss ja wirklich Menschen haben, die sich infizieren. Und das ist gar nicht mehr so oft gegeben. Zumindest in Europa, wo man das zum Teil machen wollte, sind solche Studien überhaupt nicht möglich. Bei uns gibt es schlicht zu wenig Infektionen. Das heißt, es müssen wirklich dann viele, zumindest aus der Kontrollgruppe, sich infizieren, um nachzuweisen, wie stark der Impfschutz ist. Und die Studie aus Oxford und von AstraZeneca, die ich gerade genannt habe, die musste auch schon wechseln. Die wollten zunächst in Großbritannien ihren Impfstoff testen und mussten jetzt nach Brasilien gehen, wo sie den Impfstoff in Phase 3 untersuchen.
Kurze Frage zum Schluss. Bis wann ist denn wahrscheinlich mit Ergebnissen dieser Phase 3 Studien zu rechnen, über die wir jetzt gesprochen haben?
Also die ersten könnten in 3 bis 6 Monaten fertig sein, aber es wird wahrscheinlich auch noch länger dauern. Immer wenn Nebenwirkungen auftreten oder wenn die Infektionsraten sinken, dann werden sich diese Untersuchungen in die Länge ziehen. Aber wir werden bis nächstes Jahr warten müssen und dann wissen wir auch noch nicht, wie sicher wir sind. Also wir sollten davon ausgehen, dass wir nicht unbedingt einen neuen Impfstoff haben, der alle Probleme löst. Das wird sicher nicht der Fall sein.
Michael Lange war das mit einem Überblick zum aktuellen Stand der Corona-Impfstoffentwicklung in Deutschland und anderswo. Vielen Dank dafür. Im Okavango-Delta im Norden von Botswana sind seit April über 350 Elefanten gestorben, und zwar unter völlig ungeklärten Umständen. Theo Pagel, der Direktor des Kölner Zoos, sagte dazu vor einigen Tagen hier im Deutschlandfunk:
Der Verlust selbst von über 300 Elefanten, den wir jetzt dazu verbuchen haben, ist bei 130.000 nicht bestandsgefährdend, aber trotzdem zählt jeder Elefant.
Und weil das so ist, kommt es jetzt natürlich darauf an, möglichst schnell herauszufinden, wer oder was schuld ist an diesem mysteriösen Massensterben. Bei einer Pressekonferenz im Umweltministerium von Botswana sollten am Freitag erste Untersuchungsergebnisse präsentiert werden. Meine Kollegin Magdalena Schmude hat via Internet zugehört und ich habe sie vorhin gefragt, welche Neuigkeiten wurden da verkündet?
Noch keine wirklich weltbewegenden. Die Pressekonferenz wurde abgehalten, weil es erste Ergebnisse von Analysen gibt, die ein Labor in Simbabwe gemacht hat. Da wurden Proben von Kadavern der gestorbenen Elefanten untersucht. Diese Ergebnisse wurden am Freitag dann aber doch noch nicht verkündet, weil man noch abwarten will, ob weitere Befunde aus anderen Laboren die Resultate bestätigen. Von diesen Ergebnissen hängt dann das weitere Vorgehen ab. Wenn sich zeigen sollte, dass es Wilderer waren, die die Tiere getötet haben, sollen entsprechende Gegenmaßnahmen verstärkt werden, also mehr Wildhüter eingesetzt werden zum Beispiel. Wenn eine Infektionskrankheit schuld am Tod der Elefanten ist und darauf deutet vieles hin, dann will man versuchen, die Ausbreitung einzudämmen. Wie das genau gelingen soll, das konnte bei der Pressekonferenz am Freitag in Botswana aber noch niemand genau sagen.
Also noch manches unklar. Schauen wir uns die möglichen Ursachen für dieses mysteriöse Massensterben aber trotzdem noch mal genauer an. Was spricht denn für die These, dass Wilderer da ihre Hand im Spiel hatten?
Wilderer könnten die Elefanten zum Beispiel mit Cyanid vergiftet haben, um an das Elfenbein ihrer Stoßzähne ranzukommen. Gegen diese Theorie spricht, dass die toten Elefanten ihre Stoßzähne alle noch hatten, als die Kadaver entdeckt wurden. Außerdem müssen dann, wenn Wilderer zum Beispiel das Trinkwasser in Wasserlöchern vergiftet hätten, noch andere Tiere außer Elefanten an dem Gift gestorben sein. Und auch Tiere, die das vergiftete Fleisch der toten Elefanten gefressen haben, hätten verenden müssen. Das hat man aber nicht beobachtet.
Will heißen, das würde dann eher für die zweite Option sprechen, also für eine tödliche Infektionskrankheit womöglich?
Genau. Zuerst wurde da Milzbrand vermutet, der von Bakterien im Boden ausgelöst wird. Das soll aber mittlerweile durch entsprechende Tests ausgeschlossen worden sein. Eine weitere Vermutung ist Enzephalomyokarditis. Das ist eine Viruserkrankung, die von Nagetieren übertragen wird und zu Entzündungen im Gehirn und im Herzmuskel führt. Auch das SARS-Coronavirus 2 war natürlich im Gespräch. Das gilt aber als sehr unwahrscheinlich. Für eine Infektionskrankheit generell spricht, dass bei den Kontrollflügen der Naturschutzorganisation Elephants Without Borders, die die toten Elefanten als erste entdeckt hat und dann das Umweltministerium in Botswana auf das Problem hingewiesen hat, dass dabei auch lebende Elefanten beobachtet worden sind, die sichtbare gesundheitliche Probleme hatten. In dem Bericht, den die NGO im Juni an das Ministerium geschickt hat, werden Tiere erwähnt, die desorientiert wirkten oder Lähmungserscheinungen hatten und die Beine nicht bewegen konnten. Das könnte darauf hindeuten, dass das Nervensystem betroffen ist. Ein Elefant soll sogar die ganze Zeit im Kreis gelaufen sein und es nicht mehr geschafft haben, die Richtung zu wechseln. Klar ist, dass die Tiere ziemlich schnell gestorben sein müssen. Einige sind wohl einfach nach vorne umgekippt.
Wie ernst nimmt man denn dieses Massensterben von Elefanten in Botswana? Was ist Ihr Eindruck? Sie waren ja mehrfach in Kontakt mit Verantwortlichen dort.
Das Umweltministerium in Botswana betont, dass sie das Ganze sehr ernst nehmen. Die stehen mittlerweile auch ziemlich unter Druck, spätestens seitdem auch internationale Medien, wie zum Beispiel die New York Times, über die toten Elefanten berichtet haben. Das Thema hat viel Aufmerksamkeit erregt und es gab auch Vorwürfe, die Behörden hätten nicht schnell genug reagiert. Zuerst wurden deshalb Proben von den Kadavern entnommen. Das ist nicht bei allen toten Tieren machbar. Einige liegen in schwer zugänglichen Gebieten. Und diese Proben werden jetzt in Labors in Simbabwe, Südafrika und Kanada untersucht.
Da dürften also bald Ergebnisse zu erwarten sein. Wie belastbar ist denn diese Zahl 356, von der da die Rede ist? Kann man sicher sein, dass da alle toten Elefanten erfasst wurden? Oder könnte das Problem womöglich sogar noch größer sein?
Das könnte größer sein. Bisher ist noch nicht mal völlig geklärt, ob diese Zahl jetzt stimmt, die 356. Die Zahl kommt aus dem Bericht der Naturschutzorganisation. Da ist von den 356 toten Elefanten die Rede. Das Umweltministerium spricht dagegen von nur 281 Kadavern. Also noch nicht mal über das Ausmaß des Massensterbens ist man sich total einig. Die gute Nachricht lautet aber, egal welche Zahl jetzt stimmt, die Gesamtpopulation ist bisher wohl nicht gefährdet. In dem Gebiet am Okavango-Delta leben zwischen 15.000 und 20.000 Elefanten. Da sind 356 tote Tiere also nur ein kleiner Teil. Trotzdem ist es natürlich wichtig, den Grund für das Massensterben zu finden, um zu verhindern, dass bald schon weitere Tiere betroffen sein könnten.
Magdalena Schmuder war das mit Infos zur Suche nach den Ursachen des rätselhaften Massensterbens von Elefanten in Botswana. In Australien brennen die Wälder jeden Sommer irgendwo. Aber die Buschfeuer, die Down Under in dieser Saison gewütet haben, die waren so heftig und zahlreich, dass die Nachrichtensender vor einem halben Jahr täglich über das flammende Inferno berichtet haben. Besonders betroffen waren damals die dicht besiedelten Regionen im Südosten des Kontinents samt der Millionenstädte Sydney und Melbourne. Wegen der Corona-Pandemie haben wir das hierzulande schon fast wieder vergessen. Aber in Australien, wo auf einer Fläche halb so groß wie Deutschland alles zu Asche verbrannt ist, wird Forschern allmählich erst das ökologische Ausmaß der Katastrophe klar. Monika Seinsche berichtet.
Chris Dickman war kurz nach dem Ende der Feuersaison in den Wäldern der Blue Mountains im Hinterland von Sydney unterwegs.
If you knew them before, it was full of bird sound.
Früher hörte man hier überall Vogelgezwitscher und Geraschel. Man lief durch dichte Vegetation und sah jede Menge Nasenbeutler und Kängurus wegspringen. Jetzt ist da nichts mehr.
Fast 200.000 Quadratkilometer Land verbrannten in der vergangenen Feuersaison. Von den Australiern wird sie seitdem der schwarze Sommer genannt. Chris Dickman arbeitet als Säugetierforscher an der Universität von Sydney. Direkt nach den Bränden machten Forschende erste Bestandsaufnahmen.
Bei einer dieser Studien, die im nördlichen New South Wales stattfand, kam heraus, dass über 90% der Tiere, die man dort erwartet hatte, verschwunden waren. Eine andere Untersuchung zeigte, dass auch die Koala-Bestände in dieser Region eingebrochen waren. Allein im Norden von New South Wales starben etwa 6000 Koalas durch die Flammen.
Wie es heute dort oder irgendwo anders in Australien aussieht, weiß Küstigman nicht. Denn kaum waren die letzten Brände gelöscht, begann die Corona-Pandemie und alle australischen Universitäten und Behörden mussten ihre Feldarbeiten einstellen. Das beunruhigt Küstigman.
Wir wissen, dass innerhalb kürzester Zeit nach einem Feuer verwilderte Katzen und Füchse in solche Gebiete einwandern. Beide Arten wurden vom Menschen nach Australien eingeschleppt und sind sehr effiziente Jäger. Sie töten alles, was das Feuer überlebt hat, und können so die letzten Reste von Populationen vernichten. Die Regierung hat aus der Luft vergiftete Köder abwerfen lassen, aber wir wissen nicht, ob das was gebracht hat, denn wir konnten nicht rausfahren und nachschauen.
Küstigman hätte gerne Schutzräume für die einheimischen Tiere aufgebaut. Gehege aus Maschendrahtzaun. Kleine Tiere können durch die Maschen im Zaun schlüpfen und sich so vor den wesentlich größeren Katzen und Füchsen in Sicherheit bringen. Nach früheren Feuern haben solche Strukturen sehr vielen Tieren das Leben gerettet. Küstigman hofft, dass einer seiner Doktoranden in den nächsten Tagen endlich mit dieser Arbeit beginnen kann.
Hoffentlich ist es noch nicht zu spät. Wir wissen, dass Katzen und Füchse sehr schnell nach einem Feuer auftauchen. Jetzt sind schon 3-4 Monate vergangen seit den Feuern.
So könnte die Corona-Pandemie die Folgen des Feuers noch verschärft haben. Eine gute Nachricht immerhin gibt es. In vielen verbrannten Regionen hat es nach den Feuern lange und ausgiebig geregnet. Dort erholt sich die Vegetation sehr gut. Und das helfe auch allen Tieren, sollten sie Feuer, Katzen und Füchse überlebt haben, sagt die Feuerökologin Tina Bell von der Universität von Sydney.
Die Vegetation bietet Nahrung und Lebensräume und liefert so ein wichtiges Puzzleteil für die Rückkehr der Tiere.
Wichtig sei jetzt, dass die Pflanzen Zeit bekommen, um sich vollständig zu erholen.
Wenn das nächste Feuer in 5 Jahren kommt und einige der Jungpflanzen es noch nicht geschafft haben zu blühen und Samen zu produzieren, dann kommen wir wirklich in Schwierigkeiten. Viele Feuer des schwarzen Sommers traten in Gebieten auf, die lange nicht gebrannt hatten. Die Vegetation dort war also gut vorbereitet, mit vielen Samen und viel gespeicherter Energie in den unterirdischen und dadurch vor dem Feuer geschützten Wurzeln.
Australiens Fauna und Flora wird wohl noch viele Jahre an den Folgen der verheerenden Waldbrände im letzten Südsommer leiden. Ein Beitrag von Monika Seinsche war das. Die weiteren Wissenschaftsmeldungen vom Tage hat jetzt Piotr Heller für uns.
Der Eisberg A68 hat raue Gewässer erreicht. Als er sich vor ziemlich genau 3 Jahren vom Larsen-Schelfeis der antarktischen Halbinsel löste, war er einer der größten je registrierten Eisberge. Damals entsprach seine Ausdehnung der doppelten Fläche Luxemburgs. Seitdem hat der Eisberg über 1000 Kilometer auf dem Meer zurückgelegt und dabei 2 große Eisbrocken verloren. Nun befindet er sich in rauen Gewässern des Südatlantiks und drohe dort zu zerfallen, teilt Europas Weltraumorganisation ESA mit, die die Reise des Eisbergs mit Satelliten beobachtet. Der Wissenschaftsrat hat seine Empfehlung erläutert, die Stiftung Preußischer Kulturbesitz aufzulösen. Die historisch gewachsenen Strukturen erschwerten Entscheidungen, beim Service in den Museen gäbe es Defizite, Strukturen zur Forschungsförderung fehlten und es gäbe Nachholbedarf bei der Digitalisierung. Das habe eine Analyse ergeben, erklärte der Wissenschaftsrat heute. Das Beratungsgremium von Bund und Ländern empfiehlt, die Stiftung Preußischer Kulturbesitz aufzulösen und ihre einzelnen Einrichtungen zu verselbstständigen. Diese Empfehlung hatte bereits vergangene Woche für Aufregung gesorgt. Zu der 1975 gegründeten Stiftung gehören neben den staatlichen Museen zu Berlin weitere Forschungsinstitute. Schweizer Ingenieure berechnen, wie Venusfliegenfallen zuschnappen. Die Pflanzen sind für ihren Fangmechanismus bekannt. Mit Sinneshaaren auf den Blättern erkennen sie Insekten, schnappen zu und verdauen die Tiere. Bisher wusste man, um den Mechanismus auszulösen, müssen die Haare 2 Berührungen innerhalb von 30 Sekunden registrieren. Das ist aber nur ein Teil der Funktionsweise, wie die Ingenieure der ETH Zürich herausgefunden haben. Gemeinsam mit Biologen entwarfen sie ein mathematisches Modell des Fangmechanismus. So berechneten sie, dass auch eine einzelne, langsame Berührung ausreichen müsste, um die Pflanze zuschnappen zu lassen. Diese mathematische Vorhersage konnten die Forscher dann in Experimenten bestätigen, die sie im Magazin PLOS Biology beschreiben. Womöglich nutzen die Pflanzen den dort beschriebenen Mechanismus, um auch langsame Beute wie Larven oder Schnecken zu erwischen. Die Göttinger Staatsanwaltschaft ermittelt gegen das Deutsche Primatenzentrum. Es wird untersucht, ob an dem Zentrum 10 gesunde Weißbüschelaffen nach einem genehmigten Experiment aus wirtschaftlichen Gründen eingeschläfert worden sind. Am Dienstag seien bei einer Durchsuchung in dem Zentrum Unterlagen sichergestellt worden. Daraus gehe hervor, dass ein weiteres Tier wegen seines schlechten Gesundheitszustandes hätte eingeschläfert werden müssen, was aber nicht geschehen sei. Grundlage für die Ermittlungen ist eine Strafanzeige des Landesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. Das Amt hat nach Abschluss eines Versuchs Unterlagen vom Primatenzentrum erhalten. Das Zentrum teilte mit, diese Unterlagen seien oft umfangreich und komplex und könnten Anlass für Unklarheiten geben. Außerdem erklärte die Forschungseinrichtung, eng mit der Staatsanwaltschaft kooperieren zu wollen, um den Fall aufzuklären. In Berlin ist die Corona-App noch nicht an die Gesundheitsämter angeschlossen. Zweck der Corona-App ist es, Nutzer zu warnen, die Kontakt mit Infizierten hatten. Damit das klappt, müssen die Infizierten ihren positiven Corona-Test melden. Eigentlich sollte das über QR-Codes gehen, die die Gesundheitsämter und Labore erzeugen. Doch das funktioniert in Berlin nicht, wie aus einer Antwort der Senatsgesundheitsverwaltung hervorgeht. Die dortigen Gesundheitsämter seien nicht an den Server zur Erzeugung der QR-Codes angeschlossen. Dies werde voraussichtlich noch einige Wochen in Anspruch nehmen, heißt es in der Antwort, die der deutschen Presseagentur vorliegt. Wer einen positiven Corona-Test an die App melden will, muss in Berlin daher eine Hotline anrufen. Dort wird mittels bestimmter Fragen verifiziert, ob die Person wirklich erkrankt ist. Wenn das der Fall ist, erhält sie eine Bestätigung auf ihr Smartphone. Wegen der Corona-Pandemie sind hierzulande 50.000 Krebsoperationen ausgefallen. Diese Zahl nannte der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krebshilfe, Gerd Nettekofen, heute in der Augsburger Allgemeinen. Sie bezieht sich auf den Zeitraum der Pandemie bis Mitte Juni. Bei den 50.000 ausgefallenen Eingriffen handele es sich um ein Viertel aller ursprünglich vorgesehenen Krebsoperationen, die in dieser Zeit stattgefunden hätten. Grund sei die Tatsache, dass Kapazitäten für die Behandlung von Covid-Patienten freigehalten werden mussten.
Soweit die Wissenschaftsmeldung, präsentiert und geschrieben von Piotr Heller. Und wie immer an dieser Stelle schauen wir jetzt noch an den Sternenhimmel. Denn da gibt es heute Nacht ein kosmisches Überholmanöver zu sehen, bei dem ein riesiger Gasplanet eine Schlüsselrolle spielt.
Sternzeit, 13. Juli. Jupiter und der metallische Wasserstoff. Morgen steht der Riesenplanet Jupiter in der besten Position des Jahres. Der strahlend weiße Lichtpunkt im Sternbild Schütze zieht im Laufe der Nacht tief über den Südhimmel. Nach Mond und Venus ist er das hellste Gestirn am Firmament. Die Erde überholt heute den größten Planeten im Sonnensystem auf der Innenbahn. Jupiter ist jetzt besonders hell, weil sein Abstand von uns mit gut 600 Millionen Kilometern am geringsten ist. Das von ihm reflektierte Sonnenlicht braucht 34 Minuten, um die Erde zu erreichen. Jupiter ist eine riesige Gaskugel, eine feste Oberfläche gibt es dort nicht. Zwar spricht man immer von den Wolkenbändern und Wirbelstürmen in der Atmosphäre, aber diese Gasschichten gehen fließend in den restlichen Planeten über. Vermutlich hat Jupiter einen festen Kern aus Metall und Gestein, der deutlich größere Ausmaße als die Erde hat. Ob der Kern flüssig ist oder fest, ist unklar. Darüber dürfte sich eine dicke Schicht aus metallischem Wasserstoff befinden. Das ist Wasserstoff, der unter so hohem Druck steht, dass er Eigenschaften eines Metalls annimmt. Weiter außen schließt sich ein Bereich mit flüssigem Wasserstoff an und dann kommen die äußeren Gasschichten. Jupiter besteht größtenteils aus Wasserstoff und Helium. Chemisch ähnelt er mehr der Sonne als der Erde. Hätte er etwa 70 Mal mehr Masse abbekommen, so hätte in seinem Innern das Sonnenfeuer der Kernfusion gezündet. Dann zöge in diesen Nächten kein weißlich strahlender Planet über den Himmel, sondern ein rötlich schimmernder Zwergstern.
So viel für heute von Forschung aktuell. Nach den Nachrichten übernehmen hier die Kollegen der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema darin: Italien, Europas drittgrößte Volkswirtschaft, strauchelt wegen der Corona-Krise. Wie es dazu kam und was man dagegen tun kann, hier gleich nach den Nachrichten. Ich danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Am Mikrofon war Ralf Krauter.